Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile haben wir das 13. Kapitel im 5. Buch Mose erreicht. Dieses ganze biblische Buch berichtet darüber, wie Mose, der Anführer der Israeliten, das Volk zusammenruft und es in mehreren Ansprachen dazu auffordert, Gott gehorsam zu sein. Und dafür gibt es einen ganz bestimmten Anlass. In allernächster Zeit sollen die Israeliten auf Gottes Geheiß hin das Land Kanaan in Besitz nehmen. Eine Aufgabe, an der ihre Vorfahren aus lauter Angst gescheitert waren. Obwohl Gott ihnen Schutz und Geleit zugesagt hatte, fürchteten sie sich vor der vermeintlichen Übermacht der fremden Völker in Kanaan. Inzwischen ist nun eine neue Generation von Israeliten herangewachsen, die das verheißene Land für sich erobern soll. Mit einem Rückblick auf knapp 40 Jahre Wüstenwanderung und mit der Wiederholung von wichtigen Teilen des göttlichen Gesetzes will Mose das Volk auf die anstehende Aufgabe vorbereiten. Als Jesus einmal von einem Schriftgelehrten gefragt wurde, welches denn das höchste Gebot sei, antwortete Jesus ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Schon mit dem ersten Teil dieses Satzes hatten die Israeliten ihre liebe Not. Der Herr unser Gott ist der Herr allein. Dazu bekannten sie sich zwar, wenn Gottesdienste oder religiöse Feste gefeiert wurden. Doch die heidnischen Götter, mit denen sie durch andere Völker Bekanntschaft machten, übten offenbar eine große Anziehungskraft auf sie aus. Genau deswegen hat Mose, nachzulesen in Kapitel 9, die Israeliten an das goldene Kalb erinnert, das ihre Vorfahren als eine Art Ersatzgott angefertigt hatten. Und das, während er, Mose, auf dem Berg Sinai Gottes Gesetz entgegennahm. Der schwache Glaube und die Wankelmütigkeit der Israeliten sind deshalb wohl als ein wichtiger Grund anzusehen, warum die Verehrung fremder Götter überaus hart bestraft werden sollte. Ja, auch derjenige, der andere dazu verführen wollte, machte sich vor Gott schuldig und beging ein todeswürdiges Verbrechen. So war am Anfang von Kapitel 13 davon die Rede, dass Verführer und falsche Propheten unter den Israeliten getötet werden sollen. Direkt anschließend geht es um Menschen aus dem eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis, die andere von ihrem Glauben an den wahren Gott abbringen wollen. Hören Sie dazu die Verse 7 bis 10. Dort heißt es: Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau in deinen Armen oder dein Freund, der dir so lieb ist wie dein Leben, heimlich überreden würde und sagen: Lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien dir nah oder fern, von einem Ende der Erde bis ans andere, so willige nicht ein und gehorche ihm nicht. Auch soll dein Auge ihn nicht schonen, und du sollst dich seiner nicht erbarmen und seine Schuld nicht verheimlichen, sondern sollst ihn zum Tode bringen. Deine Hand soll die erste wider ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volks. Soweit die Verse 7 bis 10. Immer wieder einmal werde ich von Christen, aber auch von nichtchristlichen Menschen gefragt, wie ich diese entsetzlich harten, ja, diese brutalen Vorschriften mit meinem Glauben an einen liebenden Gott in Einklang bringen kann. Nun, letztlich bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, dass diese strengen Vorschriften offenbar notwendig waren. Das Volk Israel war eben nicht ein x-beliebiges Volk, sondern das Volk Gottes, mit dem er einen Bund geschlossen hatte. Und damit lag es nicht im Ermessen jedes Einzelnen, welchen Göttern er folgen und für welchen Glauben er andere gewinnen wollte. In gewisser Weise war das harte Vorgehen gegen solche Verführer sogar notwendig, um anderen Menschen das Leben zu retten. Wie ich zu dieser Behauptung komme? Nun, ein paar Jahrhunderte, nachdem die Israeliten das Land Kanaan eingenommen hatten, kam es zu einer Trennung zwischen den Stämmen Israels im Süden und denen im Norden. Das Siedlungsgebiet der Stämme zerfiel in ein Südreich und ein Nordreich, auch Juda und Israel genannt. Die Verehrung fremder Götter im Nordreich wird in der Bibel scharf kritisiert. Rund 200 Jahre nach der Aufspaltung eroberten die Assyrer das Nordreich und besiegelten damit sein Ende. Unzählige Menschen starben, andere wurden zu Sklaven gemacht. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass die Eroberung des Nordreichs durch die Assyrer eine Strafe Gottes dafür war, weil so viele Israeliten fremde Götter verehrten. So gesehen war es wohl besser, und damit kehre ich zu unserem Bibeltext zurück, dass einzelne abtrünnige Menschen, die andere vom Glauben an den wahren Gott abbringen wollten, mit dem Tode bestraft werden sollten. Andernfalls hätten sie womöglich Tausende zum Unglauben verführt, deren Nachkommen später von Gott zur Rechenschaft gezogen worden wären. Sie merken, ich selbst versuche nachzuvollziehen, warum im 5. Buch Mose Kapitel 13 unglaublich harte Strafen für diejenigen gefordert werden, die andere vom Glauben an Gott abbringen wollen. Auf jeden Fall ergingen die entsprechenden Anweisungen nur an das Volk Israel und das in einer ganz bestimmten historischen Situation. Christen dagegen haben nicht das Recht, andere Christen von einem Übertritt zu einem anderen Glauben abzuhalten oder sie dafür sogar zu bestrafen. Und selbstverständlich darf auch niemand zum christlichen Glauben überredet, gedrängt oder gezwungen werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die freundliche Einladung Jesu, die so rein gar nichts mit äußerem Zwang zu tun hat. Im Matthäusevangelium Kapitel 11 wird er mit den Worten zitiert: »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.« Nach diesem Ausflug ins Neue Testament kehre ich nun zu unserem Bibeltext im 5. Buch Mose Kapitel 13 zurück. Die Verse 11 und 12 untermauern, was in den Versen davor gesagt wurde. Aber es kommt auch zum Ausdruck, warum Gott so unerbittlich ist, wenn jemand aus seinem Volk im geistlichen Sinne zum Verführer wird. Im Bibeltext heißt es: Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat dich abbringen wollen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt hat, auf das ganz Israel aufhorche und sich fürchte, und man nicht mehr solch Böses tue unter euch. Hier wird also zusätzlich auf die abschreckende Wirkung der Todesstrafe gesetzt. Das heißt, derjenige, der andere Israeliten vom Glauben abbringen will, soll einerseits durch Vollstreckung der Todesstrafe daran gehindert werden, Unheil über das Volk Israel zu bringen. Andererseits soll das Volk, so heißt es hier, aufhorchen und sich fürchten, damit solches Böses nicht mehr getan wird. Vielen Menschen in der heutigen Zeit fällt es schwer zu akzeptieren, dass sich Gott nicht immer nur als lieber Gott von seiner gnädigen Seite zeigt. Dabei wird in der Bibel recht häufig betont, dass er auch ein gerechter und machtvoller Gott ist. Gerade im 5. Buch Mose ist an einigen Stellen sogar von dem schrecklichen Gott die Rede, der Angst und Schrecken verbreitet unter denen, die sich gegen ihn stellen. Hören Sie nun die Verse 13 bis 17. Gleich am Anfang dieser Textpassage wird deutlich: Mose geht fest davon aus, dass die Landnahme Kanaans stattfinden und zumindest teilweise gelingen wird. Denn hier wird als Beispiel eine x-beliebige Stadt genannt, die die Israeliten im Land Kanaan für sich erobern konnten. Hier nun der Bibelabschnitt im Wortlaut. Wenn du von irgendeiner Stadt, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, darin zu wohnen, sagen hörst, es sind etliche heillose Leute aufgetreten aus deiner Mitte und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt: Lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht kennt, so sollst du gründlich suchen, forschen und fragen. Und wenn sich findet, dass es gewiss ist, dass solch ein Greuel unter euch geschehen ist, so sollst du die Bürger dieser Stadt erschlagen mit der Schärfe des Schwerts und an ihr den Bann vollstrecken an allem, was darin ist, auch an ihrem Vieh mit der Schärfe des Schwerts. Und alles, was in ihr erbeutet wird, sollst du sammeln mitten auf dem Marktplatz und mit Feuer verbrennen die Stadt und alle ihre Beute als ein Ganzopfer für den Herrn, deinen Gott, dass sie in Trümmern liege für immer und nie wieder aufgebaut werde. Soweit die Verse 13 bis 17. Während es in dem Abschnitt zuvor darum ging, dass jemand, der andere zum Abfall vom Glauben verführt, auch dann nicht verschont werden darf, wenn er aus der eigenen Familie stammt, so geht es nun um eine politische Dimension des religiösen Abfalls. In Vers 14 ist in der Lutherbibel von heillosen Leuten die Rede, die die Menschen in einer Stadt verführt haben. Andere Bibelausgaben bezeichnen sie als niederträchtige, skrupellose oder auch frevlerische Menschen. Ich denke, dass der Begriff frevlerisch am besten passt. Denn im hebräischen Text, der als Vorlage für die verschiedenen Übersetzungen dient, kommt meines Erachtens zum Ausdruck, dass die fraglichen Leute etwas mit Gewalt durchsetzen wollten. Manche Theologen vermuten deshalb, dass sie regelrecht gegen Gott rebellierten und ihre Stadt als eine Art Bollwerk gegen den Gott Israels verstanden. Das würde erklären, warum in einer solchen Stadt sorgfältige Nachforschungen stattfinden sollten, bevor alles Lebendige getötet und die Stadt zerstört wurde. Interessant ist die Tatsache, dass die israelitischen Soldaten dazu verpflichtet wurden, alles, was sie bei einer solchen Strafaktion erbeutet hatten, als Ganzopfer, also vollständig, dem Herrn darzubringen. Das heißt, sie sollten sich nicht an dem Hab und Gut anderer Leute bereichern. Dadurch wurde klargestellt, dass die Zerstörung der Stadt und die Tötung der Einwohner als ein göttliches Gerichtshandeln zu verstehen war, also als eine Strafe für ihre Auflehnung gegen Gott. Im 13. Kapitel des 5. Mosebuches, mit dem wir uns gerade beschäftigen, ist fast ausschließlich davon die Rede, wie unter den Israeliten der Abfall von Gott bestraft werden soll. Die beiden letzten Verse von Kapitel 13 führen uns jedoch vor Augen, so weit muss es ja nicht kommen. Denn für den Fall, dass die Israeliten ihrem Gott gehorsam sind, verspricht er sie, reichlich zu segnen. Dazu die Verse 18 und 19. Dort heißt es: Und lass nichts von dem, was dem Bann verfallen ist, an deiner Hand kleben, auf dass der Herr von seinem grimmigen Zorn abgewendet werde und gebe dir Barmherzigkeit und erbarme sich deiner und mehre dich, wie er deinen Vätern geschworen hat, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und alle seine Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du tust, was recht ist vor den Augen des Herrn deines Gottes. Ein Gedanke noch zum Schluss von Kapitel 13. Ich stelle mir vor, wie das wohl wäre, wenn einzelne aufrechte Christen in einer solchen Stadt leben würden, in der, wie es in Vers 14 heißt, etliche heillose Leute aufgetreten sind aus deiner Mitte und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen. Angenommen, ein solcher Fall würde eintreten. Was sollen dann die Christen in dieser Stadt tun? Ich fürchte, viele würden auf Tauchstation gehen, damit ja niemand merkt, dass sie nach anderen Wertmaßstäben handeln. Richtig wäre es aber, die Stimme zu erheben und zu versuchen, andere Menschen von ihrem falschen Weg abzubringen. Denn Gottes Gericht, das in einer bestimmten Situation über die Menschen kommt, ist kein unausweichliches Schicksal, sondern hängt vom Verhalten der Menschen ab. Wir erreichen nun Kapitel 14. Wie schon ansatzweise in Kapitel 12 und ausführlicher im 3. Buch Mose Kapitel 11, geht es hier im ersten Teil vor allem um Speisevorschriften, die von den Israeliten beachtet werden sollen. Gerade im Vergleich zum 3. Buch Mose scheint mir im vor uns liegenden Text manches einleuchtender und mehr praxisbezogen zu sein. Was schlichtweg daran liegen mag, dass die Speisevorschriften nun bereits in der Praxis erprobt worden sind, nämlich während der zurückliegenden knapp 40 Jahre in der Wüste. Außerdem geht es in den Versen 1 und 2 zusätzlich darum, den Unterschied zwischen israelitischen und heidnischen Bräuchen hervorzuheben. Mose nimmt Bezug auf heidnische Trauerbräuche und spricht zu den Israeliten: Ihr seid Kinder des Herrn eures Gottes. Ihr sollt euch um eines Toten willen nicht wundritzen, noch kahl scheren über den Augen. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Was haben eigentlich die heidnischen Trauerbräuche, die hier erwähnt werden, mit den nachfolgenden Speisevorschriften zu tun? So mag sich mancher fragen. Nun, sowohl der Umgang mit dem Tod, wie auch der Umgang mit dem, was zum täglichen Leben nötig ist, deuten darauf hin, was ein Mensch glaubt und welchem Gott er sich verpflichtet fühlt. Die Speisevorschriften des Alten Testaments erscheinen den meisten von uns wie aus einer fremden Welt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn sie waren für das alte Israel verbindlich und haben für Christen keine entscheidende Bedeutung mehr. Allerdings gehöre ich zu den Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Speisevorschriften nicht nur so etwas wie ein religiöser Gehorsamstest waren, sondern auch gesundheitliche Vorteile mit sich brachten. Als im Mittelalter in Europa die Pest ausbrach und Millionen Todesopfer forderte, sollen auffallend viele jüdische Gemeinden davon kaum betroffen gewesen sein. Historische Quellen berichten, dass aus diesem Grund Juden sogar beschuldigt wurden, an der Pestepidemie schuld zu sein, sie sozusagen in die Welt gesetzt und sich selbst irgendwie geschützt zu haben. Das war natürlich völliger Unsinn. Aber was war denn der Grund dafür, dass so viele Juden vom sogenannten schwarzen Tod verschont blieben? Nun, es gibt die Vermutung, dass sowohl die jüdischen Speisevorschriften wie auch bestimmte hygienische Verhaltensweisen dazu beigetragen haben. Aus der Sicht des Neuen Testaments spielt es jedoch in geistlicher Hinsicht keine Rolle, ob wir uns an irgendwelche Speisevorschriften halten oder nicht. Mit einem Augenzwinkern habe ich einmal gesagt, wer als Christ die alten Speisevorschriften einhält, lebt vielleicht ein bisschen länger. Wer sie nicht einhält, kommt dafür aber möglicherweise etwas schneller in den Himmel. Hören Sie nun aus Kapitel 14, die Verse 3 bis 6. Mose spricht zu den Israeliten: Du sollst nichts essen, was dem Herrn ein Greuel ist. Dies aber sind die Tiere, die ihr essen dürft: Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh, Damhirsch, Steinbock, Gämse, Auerochs und Antilope. Jedes Tier, das gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten, und das wiederkäut, dürft ihr essen. Bei diesen Tieren werden also zwei Merkmale genannt, um sie in reine und unreine Tiere einzuteilen und damit, ob sie verzehrt oder nicht verzehrt werden durften. Einmal geht es darum, ob sie gespaltene Klauen haben, und zum anderen, ob sie Wiederkäuer sind. Sogenannte Wiederkäuer sind Pflanzenfresser mit einem speziellen, mehrteiligen Magen, der es ihnen ermöglicht, auch solche Kohlenhydrate als Nahrung zu nutzen, die für andere Säugetiere unverdaulich sind. So kann man zum Beispiel Kühe dabei beobachten, wie sie vormittags im Freien Unmengen von Gras fressen. Während der Hitze des Tages dagegen liegen sie scheinbar faul im Schatten herum und kauen erst dann gründlich durch, was in einem Teil ihres Magens sozusagen nur zwischengelagert und vorverdaut wurde. Die Verse 9 und 10 geben uns einen Eindruck davon, welche Tiere, die im Wasser leben, für den Verzehr freigegeben wurden. Dies ist, was ihr essen dürft von allem, was im Wasser lebt. Alles, was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen. Was aber weder Flossen noch Schuppen hat, sollt ihr nicht essen, denn es ist euch unrein. Auch bei den Fischen und den anderen Tieren, die im Wasser leben, gab es also zwei Kriterien, die entscheidend waren: mit oder ohne Flossen, beziehungsweise mit oder ohne Schuppen. Und nun kommen wir noch zu einer dritten Art von Tieren, den Vögeln. Ich lese die Verse 11 und 12. Dort werden die Israeliten aufgefordert, alle reinen Vögel esst. Diese aber sind es, die ihr nicht essen sollt. Der Adler, der Habicht, der Fischaar. Und dann folgt noch eine längere Aufzählung von Vögeln, die wir heutzutage ohnehin nicht auf den Grill oder in die Bratpfanne legen würden, weil sie im Supermarkt nicht in der Kühltruhe liegen. Ich erlaube mir nun, zum nächsten Abschnitt in Kapitel 14 zu springen, und der beginnt ab Vers 22. Hier geht es um die Abgabe des Zehnten, also um eine 10-prozentige Abgabe auf alle Erträge aus der Landwirtschaft. In den Versen 22 und 23 heißt es dazu: Du sollst alle Jahre den Zehnten absondern von allem Ertrag deiner Saat, der aus deinem Acker kommt, und sollst davon essen vor dem Herrn deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, dass sein Name daselbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, deines Weins, deines Öls und von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf dass du fürchten lernst den Herrn deinen Gott dein Leben lang. Gott hatte seinem Volk versprochen, es reichlich zu segnen, sofern es ihm gehorsam sein würde. Zu diesem Segen gehört ausdrücklich auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Ein Zehntel der Erträge, die künftig im Land Kanaan erwirtschaftet werden, sollen zum Heiligtum gebracht und ein Teil davon dort vor dem Herrn, also gewissermaßen in Gottes Gegenwart und mit dankbarem Herzen verzehrt werden. Das heißt, die Abgabe des Zehnten soll in Zukunft nicht mehr in erster Linie zum Unterhalt des Heiligtums beitragen, sondern es geht um eine Art Festtagsfreude, mit der das Volk seinen Gott ehren soll. Ein Teil des Zehnten, so steht es in Kapitel 18, ist aber weiterhin für die Priesterschaft bestimmt. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 24. Wenn aber der Weg zu weit ist für dich, dass du's nicht hintragen kannst, weil die Stätte dir zu fern ist, die der Herr dein Gott erwählt hat, dass er seinen Namen daselbst wohnen lasse, wenn der Herr dein Gott dich gesegnet hat, so mache es zu Geld und nimm das Geld in deine Hand und geh an die Stätte, die der Herr dein Gott erwählt hat, und gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder für alles, was dein Herz wünscht, und iss dort vor dem Herrn deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Und der Levit, der in deiner Stadt lebt, den sollst du nicht leer ausgehen lassen, denn er hat weder Anteil noch Erbe mit dir. Soweit die Verse 24 bis 27. Wenn also jemand künftig im Land Kanaan zu weit vom Heiligtum entfernt wohnt, so dass der Transport von Naturalien zu aufwendig wäre, dann sollen diese verkauft werden. Der Erlös wiederum soll dazu dienen, direkt vor Ort Opfergaben einzukaufen und mit den anderen Leuten aus dem Volk Israel gemeinsam zu feiern. Die Leviten in der Heimatstadt dürfen aber dennoch nicht leer ausgehen. Denn anders als die Menschen aus den anderen Stämmen Israels bekommen die Leviten im Land Kanaan keinen eigenen Landbesitz, sondern sind unter anderem von den Abgaben der anderen abhängig. Übrigens, wenn man die verschiedenen Angaben in den fünf Büchern Mose miteinander vergleicht, kommt man zu dem Schluss, dass die Israeliten möglicherweise wesentlich mehr als nur den zehnten Teil ihrer Erträge dem Herrn geweiht haben. Die beiden letzten Verse von Kapitel 14 sind ein wichtiger Beleg dafür, denn dort heißt es: Alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der Herr dein Gott segne in allen Werken deiner Hand, die du tust. In Vers 28 ist also von einem weiteren Zehnten die Rede, der alle drei Jahre erhoben werden soll, und zwar zugunsten der Leviten, aber auch der Witwen und Waisen, sowie der Fremdlinge, die keinen eigenen Landbesitz haben. Auch sie und ihr leibliches Wohl liegen dem Gott Israels am Herzen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel stehen aus dem fünften Buch Mose die Kapitel 15 und 16 im Mittelpunkt. Darin geht es ums Feiern und um soziale Regelungen. Herzliche Einladung an Sie, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten.